So bei Musik, für Musik sein, möchte ich für die Leitung etwas lesen. Es ist vertont worden vom Dvorak, und zwar von den biblischen Liedern. Und das möchte ich einmal lesen jetzt zur Einleitung. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die da selbst sind. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie sollten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben. Wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Und Freunde, das können wir gar nicht so richtig begreifen. Wenn nicht Jerusalem meine höchste Freude sein. Und durch Jahrhunderte hindurch, meine lieben Freunde, immer und immer wieder, bei den größten Festen, bei Hochzeiten, bei allem Feiern, Freunde, plötzlich wurde es ganz still und der Bräutigam zertrat ein Glas. Und dann dachten sie an Jerusalem, dass diese Stadt zertreten worden ist von den Nationen. Und dann war zugleich dieser eine Wunsch in ihrem Herzen und sie haben ihm Ausdruck gegeben, nächstes Jahr in Jerusalem. Und bevor ich jetzt mit meinem Vortrag beginne, möchten wir doch noch etwas singen oder du spielst noch etwas. Wunderbar.
Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Friedens, Jerusalem, Jerusalem, wie lange noch bist du bei uns? Wir sehnen uns, wir lechzen nach dir, Jerusalem, die Stadt Gottes, Jerusalem. Jerusalem, wie sehnen wir uns nach dir? Wie könnten wir glücklich und fröhlich sein ohne dich, Jerusalem? Thank you. von Gott zu uns hierher.
Freunde, ich meine, wir haben etwas gespürt bei unserem Gesang, bei diesem fantastischen Stück jetzt. Ein Geheimnis. Freunde, ein Geheimnis. Dieses Städtlein, verglichen mit den großen Städten dieser Welt, und durch Jahrtausende hindurch, meine lieben Freunde, haben diese Menschen, ganz egal wo sie gewesen sind, in Indien oder in New York oder, meine lieben Freunde, hier in der Schweiz, in Basel oder wo es auch gewesen ist, haben sie immer wieder dieses eine ausgedrückt: nächstes Jahr in Jerusalem. Und meine Freunde, manchmal sind sie mit sehr viel Geld dorthin gegangen, haben bezahlt, damit sie in diese enge Gasse hinein durften, dort, wo die Klagemauer ist. Und dort haben sie geweint und dort haben sie gebetet, wurden mit Steinen beworfen von oben runter, meine lieben Freunde, von den Moslems da auf dem Berg, von den Moscheen. Aber das war diese Sehnsucht, dieses tief empfundene Leid. Jerusalem, Erbteil des Friedens. So muss ich das übersetzen. Diese Stadt, zertreten von den Nationen. So lange bis. Und das ist die zeitliche Begrenzung. So lange bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. Und als dann ganz Israel selig werde, meine Freunde, das ist etwas ganz Gewaltiges. Ich denke jetzt einmal an diese Stelle in der Heiligen Schrift, wo dieses Salem das erste Mal vorkommt. Dort gab es sehr viele kleine Städte, jede Stadt hatte einen König. Das hat man lang gar nicht gewusst. Man hat gedacht, wie ist das möglich, dass da so viele Könige gegeneinander kämpfen. Heute ist es der Archäologie gelungen, das zu lüften, Freunde. Die Bibel hatte eben wieder recht. Und da war eine unheimliche Schlacht. Und Abraham, Freunde, das mal hieß er noch Abram und dann Abraham, der hat sich eigentlich in diese fremden Händel überhaupt nicht eingelassen. Aber diesmal war es anders, denn sein Neffe, der Lot und seine Frau und die Töchter, die waren gefangen genommen worden, deportiert. Und jetzt hat dieser Abraham, Freunde, eine Truppe zusammengestellt, Menschen in seinem Haus geboren, eine schlagartige kleine Truppe ist denen danach gegangen, die haben gefeiert ihre großen Triumphe und all das, was sie geraubt hatten überall. Und jetzt hat er sie überfallen und es war ein gewaltiger Sieg. Und er hat alles wiedergebracht, alle Menschen. Und meine lieben Freunde, jetzt ist etwas Interessantes passiert. Ich schlage einmal das erste Buch Mose auf. Es ist das Buch Genesis, das Buch der Anfänge. Und hier das 14. Kapitel. Und ich lese von Vers 17 an. Da steht, als er, Abraham, nun wiederkam von der Schlacht, des Kador Laomor und der Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom. Meine Freunde, es ist unwahrscheinlich, dieser Lot, der hat ja dort bei Sodom und Gomorra hat er gewohnt, bei Sodom. Was hatte der dort zu suchen, Freunde? Ach, es war Gier. Er hatte die wunderbaren Felder gesehen dort, diese Ebene, bevor das Tote Meer dort entstanden ist und diese schrecklichen Dinge. Freunde, war das fruchtbar. Und er wollte dorthin ziehen. Der Alte hat zu ihm gesagt, gehst du zur Rechten, geh ich zur Linken, willst du zur Linken, geh ich zur Rechten. Und dann hat er horizontal geschaut. Und meine lieben Freunde, jetzt war er da drin und wurde geknebelt und mitgeschleift. Und jetzt bringt dieser Glaubensheld, er ist der Vater aller Gläubigen geworden, dieser Abraham hat jetzt die Schlacht gewonnen. Und jetzt kommt er mit allen zurück und stellt euch mal vor, der König von Sodom ging ihm entgegen in das Feld, das Königstal heißt, und jetzt kommt das göttliche Aber. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abram, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Melchisedek, Melech, König, König der Gerechtigkeit, heißt Melchisedek. Aber meine lieben Freunde, er war auch König von Salem, Jerusalem, der König. Und meine lieben Freunde, es ist so interessant, im Psalm 110, da lesen wir, dass der Herr sagt, du bist ein hoher Priester nach der Weise des Melchisedek. Ich möchte das eigentlich noch aufschlagen, Freunde, es ist so gewaltig, dass wir es einmal in diesem Psalm 110 miteinander lesen müssen. 110. Da sieht David sogar unseren Gott und seinen Sohn im Alten Bund. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sind also zwei Herren. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und dann im Vers 3, nach deinem Sieg wird dir dein Volk willig opfern. Und dann Vers 4b, du bist Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks, dieser eigenartige Mensch, ohne Anfang, ohne Ende, vor dem Gesetz hat er existiert. Und meine lieben Freunde, wir haben hier mit einem fantastischen Namen es zu tun. Ich möchte noch einmal diesen ersten Mose aufschlagen. Wir wollen noch einmal diesem Melchisedek begegnen. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Jetzt möchte ich euch einmal sagen, was das für ein Name ist. Ein Priester Gottes des Höchsten. El Elyon. Schöpfer Himmels und der Erde. Der Höchste, Freunde. Und jetzt steht da im Psalm 110, wo wir den Vater sehen, den Sohn sehen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David, sind zwei Herren. Du bist ein Priester nach der Weise des Melchisedek, ein hoher Priester, der gerechte Freunde, der Friedefürst, den Shalom, Shalom und Salam, das heißt Friede. Und viele meinen jetzt, das sei schon vielleicht Jesus gewesen in seiner Präexistenz, als er beim Vater war, bevor er Fleisch annahm, Mensch wurde, Knechtsgestalt annahm, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Da existierte er droben bei seinem Vater. Und wir haben die größte Gabe, die es gibt, das größte Geschenk, meine lieben Freunde, das ist das Geschenk des Vaters, indem er uns seinen einzig geborenen Sohn geschenkt hat. Und er ist für uns da gewesen, hat hier gelebt. Und Freunde, dann ist er am Kreuz von Golgatha gehangen. Und ich möchte seine ganzen Aussprüche jetzt nicht wiederholen, nur den einen, als er am Ende sagen konnte, es ist vollbracht. Und der Vorhang zerriss im Tempel von oben nach unten. Freunde, die Sonne wollte diese Erde nicht mehr bescheinen. Es wurde Nacht, Finsternis. Die Erde bebte. Und Freunde, die da gekommen sind, um etwas Besonderes zu erleben, die kamen tatsächlich auf ihre Kosten, nicht wahr? Aber Freunde, Jesus ist für uns als Knecht gekommen, der für uns gelitten hat. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir heil. Aber meine lieben Freunde, er wird wiederkommen als König aller Könige und Herr aller Herren. Und wir erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Meine Freunde, ich möchte jetzt noch eine andere Stelle mit euch aufschlagen. Ich will heute Abend lehrmäßig in eurer Mitte dienen. Und zwar schlage ich das zweite Buch der Chronik auf. Und hier, Freunde, das sechste Kapitel. Und wir haben es mit einem großartigen Gebet zu tun von Salomo. Salomo, der Sohn Davids, der neue König. Und ich lese jetzt hier einmal von Vers 5 an. Zweites Buch der Chronik, Kapitel 6, von Vers 5 an. Seit der Zeit, da ich mein Volk aus Ägypten geführt habe, habe ich keine Stadt der Welt. Freunde, hier spricht jetzt Gott persönlich, Salomo zitiert ihn. Ich bin ein bisschen jetzt zu weit unten, ich fange einmal an von Vers 3. Und der König wandte sein Antlitz, das ist jetzt Salomo, und segnete die ganze Gemeinde Israel. Denn die ganze Gemeinde Israel stand. Und er sprach, Salomo jetzt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund meinem Vater David geredet und es mit seiner Hand erfüllt hat, da er sagte, und jetzt zitiert Salomo Gott. Seit der Zeit, da ich mein Volk aus Ägyptenland geführt habe, habe ich keine Stadt der Welt in allen Stämmen Israels, ein Haus zu bauen, dass mein Name da selbst wäre, und habe auch keinen Mann erwählt, dass er Fürst wäre über mein Volk Israel. Aber Jerusalem, Vers 6, aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da selbst sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel sei. Und das ist das gewaltige Freude, wenn Gott erwählt, Gottes Erwählungen, Gottes Gedanken, Gottes Auserwahl, das alles ist einmalig und es kann ihn nicht gereuen. Und diese Stadt, meine lieben Freunde, ist die Stadt des großen Königs. Das hat Jesus selber gesagt, wir wollen dann noch auf ihn zurückkommen. Er, der Fürst und der König Jerusalems, er, der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit, er, der hohe Priester nach der Weise des Melchisedek, das ist ein gewaltiges, wunderbares Geheimnis. Ja.
Aber Jerusalem, aber Jerusalem, habe ich erwählt. Aber Jerusalem, aber Jerusalem, dass mein Name da selbst sei. Jerusalem, sei meine Stadt, Jerusalem, wo ich wohnen will. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel Herr sei. David, David habe ich erwählt, dass er Herr über mein Volk Israel sei.
Aber Freunde, sie mussten in die Gefangenschaft. Das Volk Israel, die Juden, sie hatten Gott erzürnt mit Götzen, mit fremden Gottheiten. Sie haben denen geopfert, sie sind abgefallen. Und jetzt kam Nebukadnezar, belagerte die Stadt, vernichtete sie, verbrannte den Tempel Salomos. Und jetzt mussten sie in die Gefangenschaft, 70 Jahre. Und da war ein Daniel. Er hat den Propheten Jeremia studiert. Und plötzlich hat er gesehen, die 70 Jahre sind um. Und jetzt hat er mit seinem Gott geredet, Freunde, es ist eines der schönsten Gebete in der ganzen Heiligen Schrift. Er belagert den Thron Gottes, tut Buße für sein Volk, für sich selber, Freunde. Er ringt mit Gott und was da geschah, lesen wir im Buch Nehemia. Freunde, wir haben zwei Bücher, die zusammengehören. In der Bibel Israels ist das nur ein Buch, Esra und Nehemia. Und dieser Nehemia, der war der Mundschenk des Königs geworden. Ein gewaltiges Amt. Freunde, damals hat man die Leute noch nicht erschossen, wenn man sie ermorden wollte, sondern man hat sie vergiftet. Und deshalb musste der Mundschenk immer direkt die Trauben jetzt da zerquetschen und der Saft, der war jetzt da. oder wenn es Wein war, dann musste er auch den Kelch nehmen und zuerst trinken und dann wurde gewartet und wenn ihm nichts passierte, dann hat dann der König auch getrunken. Und jetzt war dieser Nehemia in dieser gewaltigen Stellung, Freunde, bei diesem König und eines Tages sagt er zu ihm, was ist mit dir los, warum bist du so schwermütig? Damals hat man noch nicht von einem anderen Wort geredet, Depression oder depressiv, schwermütig. Und Freunde, jetzt geschah etwas Gewaltiges. Er antwortet und sagt, der König lebe ewiglich. Sollte ich nicht übel aussehen, schlecht aussehen? Die Stadt, da das Begräbnis meiner Väter ist, liegt Wüste. Und ihre Tore sind mit Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was forderst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Freunde, das war der Mann der Stoßgebete. Wisst ihr, das ist etwas Großartiges. Wenn wir in einem Gebetsgeist drin sind, dann dürfen wir auch am Tag immer und immer wieder ein Stoßgebet zu unserem Gott empor senden und sagen, Herr, hilf, schenk mir jetzt das richtige Wort. Herr, gib mir Gnade. Und das hat er getan. Und jetzt stellt euch mal vor, fragt der König ihn, was forderst du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht angenehm vor dir, so wollest du mich senden nach Juda, zu der Stadt des Begräbnisses meiner Väter, dass ich sie aufbaue. Und Freunde, stellt euch mal vor, der König gab mir nach der guten Hand meines Gottes über mir. Er hat ihm alles gegeben, was er verlangt hat. Freunde, jetzt ist ein Dekret ausgesprochen worden. Die Juden durften wieder nach Hause. Er selber ist nach Hause gegangen, hat diese zerstörte Stadt gesehen, die Mauern zerbrochen. Freunde, die Türen waren ausgehängt und verbrannt. Und er ist jetzt allein mit zwei, dreien vielleicht noch, ist er umhergegangen. Und immer wieder lesen wir, dass er gesagt hat, und es tat mir wehe. Er hat das Misttor gesehen. Das ist dort, wo man hineinkommt, heute wieder, auf den großen Tempelplatz. Und das war zerstört. Es tat mir wehe. Da zog ich bei Nacht den Bach hinan und es tat mir wehe, die Mauern so zu sehen und kehrte um und kam zum Taltor wieder heim. Es tat mir wehe. Und dann haben sie diese Stadtmauer wieder gebaut, Freunde. In der einen Hand hatten sie das Schwert, sie mussten sich verteidigen. Mit der anderen Hand haben sie gebaut. Und Gott hat Gnade geschenkt. Und plötzlich, Freunde, war diese Mauer oben. Und dann haben sie sogar mit dem Tempel angefangen, der zweite Tempel, ein geringer Tempel. Aber das war gewaltig, Freunde. Und dann hat Esra, der Priester, gelesen aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose. Und das ganze Volk hat geweint und sie haben Buße getan. Und Gott hat Großes geschaffen. Meine Freunde, Jerusalem ist wieder erstanden nach der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Aber die jetzt hat viel länger gedauert, Freunde. Im Jahre 70 wurden sie zerstreut in die ganze Welt. Titus sagte auf dem Ölberg, Skopus, ich sehe, das ist heute der Skopusberg, er sah die Stadt brennen und der Tempel vernichtet, Freunde. Und es war ganz, ganz schrecklich. Aber sie kamen zurück. Und jetzt heute kommen sie zurück aus der ganzen Welt. Jerusalem schmückt sich. der große König, meine lieben Freunde. Es ist Jesus Christus, der Sohn Davids. Der wird sich auf den Thron Davids setzen. Er wird der König sein im sogenannten messianischen Zeitalter. Er kommt nicht mehr als kleines Kind, sondern als Herr aller Herren, der König Israels. Freunde, das stand ja schon auf dem Kreuz. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. In drei Sprachen war das aufgeschrieben. Und dieser Jesus kommt, um die Macht zu ergreifen. Und ich muss sagen, ich freue mich von ganzem Herzen auf diesen Tag, meine Freunde, wenn der Herr kommt in den Wolken, um diese wunderbare Stadt jetzt da einzunehmen. Das ist Jerusalem. Meine Freunde, jetzt muss ich aber eben von diesem König etwas sagen. Von diesem Jesus. Es ist erstaunlich. Er hing genauso an dieser Stadt. Er war eben Jude. Und ich möchte euch das einmal lesen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Und ich lese hier einmal von Vers 41 an. 19, Vers 41. Und als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte. Jesus hat nur ein einziges Mal über eine Stadt geweint, Freunde. Und das war Jerusalem. Er weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Gericht, Freunde, aber Gottes Berufungen und Gottes Gnadengaben und das, was Gott einmal sich vorgenommen hat, das bringt er zum Ziel, Freunde. Er hat Macht und Mittel genug und es kann ihn nicht gereuen. Wir haben einen großen Gott, der zum Ziel kommt, auch durch die Nacht. Also, er hat geweint. Ich müsste natürlich ebenfalls noch lesen, was da steht im Matthäus 43. Ich lese hier einmal von Vers 37 an. 43, Vers 37. Da steht: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Bis dass ihr sprecht. Wieder die zeitliche Begrenzung. Freunde, welch ein Tag wird das sein, wenn sie ihn dann ansehen, welchen sie zerstochen haben. Wir lesen das im Zacharia Kapitel 12 und dann, Freunde, im 13 Ende da, fragen sie, wo hast du deine Wunden her? Und er sagt, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Dann Kapitel 14, wo wir sehen, wie das zugeht. Welch ein Tag wird das sein, wenn sie ihn dann sehen, Freunde? Wenn sie Buße tun, jedes Geschlecht für sich, die Frauen besonders, die Männer besonders. Wenn sie klagen, wie man klagt, als junges Paar, wenn man das erste Kind verliert. Das wird gewaltig sein. Und meine lieben Freunde, er wird sie trösten. Er ist ihr König. Und das messianische Reich kommt. Es ist der nächste Äon, das nächste Zeitalter. Und er kommt zum Ziel auch durch die Nacht.
Gott kommt zum Ziel durch die Nacht. Gott weiß, wie alles rauskommt. Gott kommt zum Ziel, wie er gedacht, was er in seinem Herzen hat. Durch die Nacht kommt unser Gott. Er kommt zum Ziel, wie er's gedacht. Er weiß, wohin die Sache führt. Alles zum neuen Jerusalem. Gott weiß, wohin die Geschichte führt. Gott weiß, wohin er dich führen soll. Nimm ein den Platz, den er für dich gedacht. Es wird so, wie er's gedacht.
Es ist so interessant, Freunde, wenn ich mit den Rabbinern spreche in Jerusalem und anderswo. Wenn es um Jerusalem geht, das ist etwas ganz Eigenartiges, dann sind die so wie ergriffen. Aber auch viele Araber, wenn ich mit denen rede, dann merke ich, dass das sich erfüllt, was der Prophet sagt. Dieses Jerusalem wird zum Taumelbecher werden, all denen, die um sie herum wohnen. Und für die ganze Welt, für alle Nationen, wird dieses Jerusalem, Freunde, ein Laststein sein. Und jeder, der diesen Laststein bewegen will, fortrollen will, der soll sich daran zerschneiden. Dieses Jerusalem, Freunde, darüber wird so viel geschrieben. Die Zeitungen sind voll. Es ist ein Laststein. Für die Nationen, einige meinen, der nächste Krieg würde sich da entbrennen. Freunde, und wir haben da diesen Berg, wo der Tempel drauf war, der erste und der zweite. Und jetzt sind die Moscheen da drauf. Und Israel will da auch wieder einen Tempel bauen und so weiter. Es ist interessant. Aber ich möchte noch etwas anderes sagen. Freunde, dieses Jerusalem, diese geliebte Stadt, und diese ganze Welt, dieser Kosmos, das alles wird vergehen. Und auch die Rabbiner, Freunde, die wissen um ein himmlisches, um ein neues Jerusalem und sie meinen, dass dieses Jerusalem jetzt irgendwie verwandt ist mit dem Neuen, das kommt. Und wir haben ja nun die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Die Offenbarung, meine lieben Freunde, Jesu Christi, das ist der richtige Name. Johannes war der Schreibknecht. Dies ist die Apokalypse, die Offenbarung Jesu Christi. Und Freunde, der Heilige Geist hat dann diesem Seher von Patmos dieses fantastische Buch gezeigt und hat ihm zum großen Teil diktiert. Er hat Visionen gesehen, Gewaltiges, Zukünftiges. Und ich möchte jetzt von so einer Vision euch etwas lesen. Stellt euch einmal vor, was da steht. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt. Das Jerusalem heute ist nicht heilig. Die heilige Stadt ist das andere Jerusalem. Und das ist so gewaltig, wenn ich das jetzt lese. Das neue Jerusalem. Es kommt von Gott aus dem Himmel herabgefahren, begleitet und bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet? Im Urtext heißt es, der Sieger Seiende, der wird alles ererben. Meine lieben Freunde, was wird er alles ererben? Diese gewaltige Stadt, die vom Himmel herabkommt. Freunde, nicht die Stadt ist die Braut, aber die Bewohner der Stadt. Und jetzt wird uns gesagt, was mit dieser großen Stadt sein wird. Er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg. Ich lese von Vers 10 an. Und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem hellen Jaspis. Und sie hatte eine große, hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel, der 12 Stämme, Freunde. Vom Morgen 3 Tore, vom Mitternacht 3 Tore, vom Mittag 3 Tore, vom Abend 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, das er die Stadt messen sollte und ihre Tore und Mauer. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß als die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Feldwegs, Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel hat. Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis und die Stadt von lauterem Gold, gleich dem reinen Glase, also durchsichtig, Freunde. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelgestein. Der erste Grund war ein Jaspis, der andere ein Saphir, der dritte ein Chalcedonier, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas. Ah, Freunde, diese unwahrscheinlichen Edelsteine, nicht? Der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen und ein jeglich Tor war von einer Perle und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie ein durchsichtig Glas. Und ich sah keinen Tempel mehr darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Nationen, die da selig werden, gerettet werden, wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen in sie hineinbringen. Freunde, ich habe einmal diese Maße, habe ich einmal versucht, auswendig zu lernen, um es euch zu sagen, diese Maße, sie zu messen. Freunde, diese Stadt hat einen Durchmesser von 2400 Kilometer. Es ist ein Würfel, 2400 Kilometer. Freunde, ich möchte das, ich wohne ja in der Nähe von Zürich, es ist von Zürich bis Moskau. Und das sind alle Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments in dieser unwahrscheinlichen Stadt. Und das ist der Grund, dass der Apostel Paulus, der entrückt war bis in den dritten Himmel, er wusste nicht, ob er leibhaftig da war oder nur im Geist, dass er einfach nur sagen konnte, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz je gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das Schönste liegt vor uns. Und wir wollen seine Wiederkunft erwarten, meine lieben Freunde. Und ich muss euch sagen, ich freue mich auf dieses neue Jerusalem. Aber vor allem freue ich mich auf den König, auf Jesus Christus, der dann alles wunderbar macht. Und dieser neue Himmel, diese neue Erde, Freunde, das ist Ewigkeit, ganz wunderbar. Das messianische Reich, das tausendjährige, da wird alles herzugesegnet jetzt noch. Plötzlich wird dieses irdische Jerusalem von heute die Stadt der Anbetung. Die Nationen kommen an jedem Laubhüttenfest anzubeten, den König Jesus Christus. Aber dann kommt der neue Himmel, die neue Erde. Keine Tränen mehr, kein Tod. Freunde, ewige Herrlichkeit. Was ist das eigentlich, diese paar Jahre, die wir hier unten sind, wenn wir raufblicken? Es liegt vor uns. Freu dich darauf. Und solange du jetzt hier noch bist, hier unten, haben wir die Berufung Jesu, Salz zu sein. Wir kämpfen gegen die Fäulnis. Wir haben Zivilcourage. Wir bekennen unseren Glauben. Wir verherrlichen Jesus. Wir danken ihm für sein Blut. Das Leben liegt im Blut. Er lebt und du darfst leben und mit ihm vorwärts gehen und ihn erwarten. Das möge Gott dir und mir schenken. Das Schönste liegt noch vor uns. Was ist dieses ganze Irdische jetzt? Freunde, das vergeht. Ach, die Jahre vergehen. Als flögen wir davon. Es geht alles so schnell. Einbahn dem Ziel entgegen. Jeder Tag ist eine kurze Strecke, die du zurücklegst, dem Ziel entgegen. Freu dich, das Schönste liegt vor uns. Amen. Wunderbar. Und jetzt lasst uns noch aufstehen. Und wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen. Du bist der König. Und du mögest der König von meinem Herz werden, Herr. Immer wieder neu, jeden Tag neu. Wir dürfen jeden Tag wieder neu mit dir anfangen, Herr. Schenk uns Hunger und Durst nach dem Evangelium. Und ich danke dir für jedes, was du jetzt daher gelockt hast, heute Abend. Du kannst weiterreden. Herr, hilf, dass wir ihre Naherwartung sind. Herr, du hast gesagt, ich komme bald. Und Heiland, wir wissen deine Uhren, das sind besondere Uhren, Herr. Aber wir wissen, sie laufen trefflich fein. Und Herr, ich danke dir jetzt für den Abend. Du bist einfach wunderbar. Und du segnest auch jedes von uns. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Und Gott befohlen. Es war wunderbar mit euch. Preis dem Herrn.